Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, wir wollen dir danken, dass wir aus deiner Fülle auch in diesem Jahr Gnade um Gnade nehmen dürfen, dass du uns Wegweisung schenkst, dass wir dir nachfolgen dürfen und deine Liebe in unsere Welt hinein investieren können. Amen. Der Bibelabschnitt Altes Testament, Jesaja 61, steht auf der Rückseite. Als ich ihn gelesen habe, dachte ich mir, nicht schon wieder. Also wer letzten Sonntag da war, der weiß wahrscheinlich, was ich damit jetzt sagen wollte. Verständnisvolles Kopfnicken, vielen Dank. Deswegen werde ich das also jetzt heute anders machen, genau umgedreht als letztes Mal. Letzten Sonntag war Hiob 42, 1 bis 6 an der Reihe. Und wir haben eine Predigt gehört über das ganze Buch Hiob in 5 Punkten. Und sind kurz vor Mitternacht fertig geworden oder wann auch immer. Heute machen wir es jetzt umgedreht. Heute wird ein bisschen nur ein Teil von Jesaja 61 genommen, weil es vor allem der mittlere Teil, da müsste ich etwas länger drüber predigen, weil das ist eigentlich mein Herzensanliegen. Das bleibt jetzt heute mal weg, weil ansonsten immer wieder mal darüber gepredigt wird. Also die ersten Verse, ich sage dann, wo ich dann den Cut mache und wo es dann im unteren Teil wieder weitergeht. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Dann kommt jetzt der Abschnitt, der nicht vorgelesen wird und in der sechstletzten Zeile von unten, da steht einmal das Wort gesegnet vom Herrn. Und an der Stelle geht es dann weiter. Also sechs letzte Zeile von unten. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Er hat mir die Kleider des Heils angezogen, mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Der erste Punkt, schöne Kleider braucht das Land. Es gab mal vor längerer Zeit einen deutschen Schriftsteller, der hat eine Novelle geschrieben, Kleider machen Leute, die ist mal im Schulunterricht auch in Deutsch durchgenommen worden. Und er hat das so ein bisschen auf die Schippe genommen, nach dem Motto, wenn man eine Wildsau in ein Brautkleid steckt, dann wirkt die immer noch ganz nett und adrett. Das war natürlich ein bisschen übertrieben, aber das zeigt schon etwas auf. Man kann mit Kleidung tatsächlich auch ein bisschen Eindruck schinden. Wobei man heute vielleicht manchmal eher das Gegenteil hat, nach dem Motto, je größer die Löcher in der Hose, umso wertvoller ist die Seele im Menschen oder was auch immer dann damit verbunden wird. Also wir sind ja eher in einer anderen Richtung, aber es lohnt sich vielleicht trotzdem mal, sich darüber auch ein bisschen Gedanken zu machen, auch über Kleider auch im Gottesdienst. Denn hier steht zumindestens, in Jesaja 61, ich freue mich im Herrn, meine Seele ist fröhlich. Er hat mir Kleider des Heils angezogen, mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, Dann gibt es noch einen priesterlichen Kopfschmuck. Also damals haben die Männer solche Turbane da so aufgehabt. Heilig dem Herrn stand da noch vorne drauf. Das war das Wichtigste. Und wie eine Braut, hier wird es genannt, hier Geschmeide prangt. Weiß nicht, welche Hochzeit Sie sich jetzt gerade vorstellen. Eine Braut in ihrem Geschmeide, vielleicht die eigene Frau oder eine Nachbarsfrau. Wir erleben ja manchmal Hochzeiten, das gehört ja auch zu unserem Beruf dazu. Und es ist dann schon wirklich auch tatsächlich was Schönes. Allein aus dem Grund lohnt es sich mal, eine Hochzeit zu besuchen, um einfach mal zu sehen, ja, wie heute immer noch das zum Ausdruck kommt, was ja urbiblisches Anliegen ist. Vor über 2500 Jahren hat Jesaja im Auftrag des Herrn diese Kleiderordnung des Heils aufgeschrieben. Und da wird er wohl seinen Grund gehabt haben, dass er das aufgeschrieben hat. Dass offensichtlich das, was Gott innen schenkt, Heil heißt ja Heilung, Rettung, Befreiung von Schuld, von Schmutz. Sünde ist ja immer was Schmutziges, was Dunkles. Und das Gegenteil ist tatsächlich was Helles. Was Helles, was Fröhliches, was Schönes, was Geschmackvolles. Und es kommt jetzt gar nicht so sehr auf den Preis an. Es kann jemand ein geschmackvolles Kleid, meinetwegen auch im Second-Hand-Shop, für 30 Euro kaufen, das besser, schöner, angemessener aussieht als vielleicht jemand, der in einer Nobelboutique für 500 Euro irgendwas erstanden hat. Das ist nicht die Frage des Preises. Das ist die Frage der inneren Haltung. Und jedes Mal auch beim Konfirmandenkurs kommen wir an diese Frage. Manchen Leuten ist das tatsächlich noch wichtig. Was sollen wir eigentlich anziehen? Und bei uns ist es ja nicht so festgelegt im katholischen Bereich, bei der Erstkommunion zumindest, da gibt es ja immer noch Gemeinden, da ist das wirklich einheitlich. Jedes Mädchen hat ein weißes Kleid an und das hat natürlich mit Jesaja 61 zu tun. Kleider des Heils. Ein Zeichen dafür, dass Christus auch dieses Mädchen, diesen Jungen reingewaschen hat, freigemacht hat. Von Sünde, von Schuld, von Vergangenheit. Und auch Neunjährige können manchmal schon ganz ordentlich daneben langen. Das ist nicht nur das Vorrecht von Erwachsenen. Und deswegen ist das wirklich mehr als eine äußere Kleiderfrage. Nebst dem, dass es auch interessant ist, wenn alle dasselbe anhaben. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass hier wenigstens keine Unterschiede gemacht werden sollten. Dass vor Gott tatsächlich alle gleich sind, dass vor Gott alle in gleicher Weise auf die Reinigung angewiesen sind und dadurch das mit einem weißen Kleid zum Ausdruck bringen. Kleider des Heils. Bei einer Trauung, bei einer Konfirmation, im katholischen Bereich, bei einer Erstkommunion, bei einer Firmung. Und es gibt Menschen, die lassen sich auch nach ihrem Tod, das haben sie natürlich vorher schriftlich festgelegt, ist ja klar, die lassen sich auch nach ihrem Tod ein weißes Gewand anziehen. Es gibt in Oberfranken, im Frankenwald, eine Christusbruderschaft in Selbitz. Und da ist das bei diesen Schwestern so üblich, aber ich denke nicht einfach nur aus Tradition, sondern aus einer inneren Überzeugung. Jede Schwester, die stirbt, wird nicht mit irgendeiner x-beliebigen Kleidung angezogen, sondern wird mit ihrer Tracht, die sie bei der Einkleidung bekommen hat. Martina Stieber, unsere bisherige Dekanatssekretärin, ist jetzt ja im Oktober in Selbitz eingetreten. Die ist jetzt Novizin. Novizin heißt zweijährige Prüfungszeit, die letzte Prüfungszeit. Und wenn sie sich dann entscheidet, dann wird sie eingekleidet. Dann wird sie Schwester so und so. Und wenn sie dann mal stirbt, wenn ihr Leben irgendwann mal zu Ende geht, dann wird dieses Kleid, das sie bei der Einkleidung anhatte, wird ihr wieder im Grab angezogen. Ich finde das faszinierend, diese geistliche Sichtweise, die da dahinter ist. Das Kleid, das ich am Anfang beim Einkleiden bekommen habe, ist dasselbe Kleid, das ich am Ende meines Lebens mit in den Sarg hineinbekomme. Weil es derselbe Jesus Christus ist, der mich am Anfang als junges Mädchen, als junge Dame, als junge Frau eingekleidet hat mit diesen Kleidern des Heils, weil er dafür am Kreuz gestorben ist. Und der ist, wird es auch am Ende sein. Wenn ich meinen letzten Atemzug hier auf dieser Erde mache, bleibt mir nur noch eines. Das Vertrauen auf die unverdiente Gnade des lebendigen Gottes. Ich habe nichts mehr anderes in der Hand. Und das wird durch diese Kleider des Heils zum Ausdruck gebracht. Und deswegen gibt es, und das ist vielleicht nicht nur eine Tradition, ich kenne das von Mittelfranken her, da war Freitagnachmittag immer der Badetag. Aber nicht im öffentlichen Freibad, sondern zu Hause in der Wohnung. Und wenn da in einer Dreizimmer-Sozialwohnung in Fürth oder in Nürnberg dann die 4 bis 5 Kinder, die ihnen dann geboren wurden, wenn die dann so nacheinander sind, die dann in die Badewanne gesteckt worden, sind immer ausgelost worden, wer als erstes rein darf, denn man hat nicht für 5 Leute immer neu das Wasser einlassen können. Das war teuer und kostbar. Also es war Badetag und zwar ganz bewusst am Freitagnachmittag, denn da war die Schulwoche zu Ende. Da ist dann die schmutzige Schulkleidung, wenn man halt mal hingefallen ist oder mit dem Fahrrad irgendwo mal gestolpert ist oder beim Sport sich so seine Kleidung dreckig gemacht hat, dann ist diese dreckige Kleidung von Montag bis Freitag ausgezogen worden, dann ist man in die Badewanne hineingesteckt worden und hat dann was anderes angezogen. Freitagnachmittag deswegen, weil am Samstagnachmittag gingen alle zum Fußball. Und wer in Fürth gewohnt hat, ging zum Kleeblatt und wer in Nürnberg gewohnt hat, ging zum Club. Aber das war Standard. Ja. Samstagnachmittag Fußball und Sonntagvormittag ging man in den Gottesdienst. Denn es war ja evangelisch. Mittelfranken. Hat alles seine Tradition gehabt. Natürlich kann man darüber schmunzeln und kann sagen, Tradition allein macht es auch nicht. Das ist schon völlig klar. Aber lieber eine Tradition als gar nichts mehr. Denn Beliebigkeit ist auch keine Lösung. Deswegen kann das durchaus mal eine Hilfe sein, vielleicht auch mal wieder im Ablauf oder in einer Familie mal so ein bisschen einen Wochenablauf etwas einzustrukturieren. Dass die Dinge nicht einfach so zufälligerweise einfach passieren. Und dass dieser Gedanke, dass Kleidung durchaus auch was mit Sonntag und Sonntagsgottesdienst zu tun haben könnte, dass dieser Gedanke auch mal wieder ein bisschen aufkommt, dass darüber wenigstens mal auch in den Familien gesprochen wird und warum das vielleicht auch sinnvoll ist, am Sonntag eine andere Hose oder eine andere Jacke anzuziehen als von Montag bis Samstag. Dass auch allein mal in diesen scheinbar äußeren Dingen etwas von der inneren Haltung zum Ausdruck kommt. Und dass der Sonntag halt nun mal in besonderer Weise der Tag des Herrn ist. Und dass ich mich da in besonderer Weise über die Gegenwart des lebendigen Gottes in einem Gottesdienst, in einer Kirche freuen darf. Wenigstens ein bisschen der Beliebigkeit unserer heutigen Zeit widerstehen. Wenigstens ein bisschen eine gewisse Ordnung auch in diese Frage reinzubringen. Und manche putzen ja aus diesem Grund tatsächlich auch noch ihre Schuhe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch üblich ist, Schuhe zu putzen oder ob die halt getragen werden, solange bis sie aus den Nähten fallen und dann kauft man halt ein neues Paar Schuhe. Aber das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Dieses Äußere nicht als Wehrgerechtigkeit, sondern als Ausdruck einer inneren Reinigung zu verstehen. Und dabei an Jesaja 61 zu denken. Und manchmal wird es dann durchaus auch ganz konkret und aktuell. Nächsten Sonntag ist ja der Beginn der Allianz Gebetswoche und da ist im zweiten Gottesdienst predigt der Peter Soltau. Das ist der Pastor der Evangeliumschristengemeinde in der Ingolstädter Straße und er hat uns jetzt eine Mail geschrieben, wo er gefragt hatte, wie er sich denn eigentlich anziehen soll nächsten Sonntag in unserem Gottesdienst. Ja, ob so ein bisschen beruflich oder freizeitmäßig leger. ich werde mich dann bei ihm melden, mit Verweis auf Jesaja 61, die Verse 10 und 11 und werde ihn bitten, sich dementsprechend anzuziehen, wenn er am nächsten Sonntag hier zu unserem Gottesdienst kommt. Das ist so der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist. Die Kleidung kann natürlich nur was rein Äußerliches sein, ich weiß es. Aber sie muss nicht einfach rein äußerlich sein. Es gibt auch Christen und in Afrika wird das ja auch berichtet, da gibt es wirklich nur ein Festkleid. Und die Frauen ziehen das an, auch wenn sie 2 Stunden durch den Busch laufen müssen zum Gottesdienst. Sie ziehen sich einfach fröhlich, bunt, geschmackvoll, lobend zur Ehre des Herrn an. Und dass wir das ein kleines bisschen mit unseren Möglichkeiten auch praktizieren, könnte ein guter Vorsatz für dieses Jahr 2020 sein. Aber von Herzen, nicht weil es ein Pfarrer hier am Lesepult gesagt hat. Der zweite Punkt. Kleinen Moment, ich muss noch einen Moment kramen hier bei meinem vielen Papier. Es gibt in Jerusalem eine deutsche evangelische Gemeinde, die bringt 4-mal im Jahr so einen sogenannten Gemeindebrief raus, der ist halt ein bisschen dicker als unsere, wird auch mit der Post zugeschickt, also 4-mal im Jahr kriege ich Post aus Jerusalem. Das freut mich immer wegen der israelischen Briefmarke, die da drauf klebt. Und das war jetzt die Weihnachtsausgabe und ich fand einfach interessant, was die als Überschrift auf die erste Seite geschrieben haben, nämlich zur Welt kommen, mehr als 3 Tage Weihnachten. Und das ist natürlich auch wieder doppeldeutig, so wie unsere deutsche Sprache ja manchmal doppeldeutig ist. Zur Welt kommen heißt natürlich für diese Leute, die ja ganz nah an den Orten auch sind, diese deutschen Evangelischen, so wie es ja auch ganz viele andere Evangelischen dort gibt, die ja ganz nah am Ort des Geschehens sind und immer am Heiligabend, nachts um 24 Uhr, wenn wir hier noch unsere Christmette feiern und gerade beim Abendmahl sind, da fangen die in Jerusalem an, sich an der deutschen Evangelischen Erlöserkirche zu treffen und die machen um Mitternacht, fangen die an, eine Pilgerwanderung nach Bethlehem durchzuführen. Das braucht man etwa 2 Stunden. Also von Mitternacht bis früh um 2 Uhr geht da ein Tross von Christen von Jerusalem nach Bethlehem. Ich möchte nicht zu viel versprechen im Blick auf meinen Ruhestand, aber das eine schon, ja. Ich werde mal an diesem Marsch teilnehmen. Solange ich noch im aktiven Dienst bin, geht das nicht, weil ich halt selber hier ein paar Gottesdienste zu halten habe. Aber sobald ich im Ruhestand bin, hält mich da nichts mehr und dann bin ich am Heiligabend in Jerusalem und werde mir dieses Erlebnis einmal gönnen auch. Aber diese Leute, die ja gerade in Bethlehem leben und in Jerusalem leben, die wissen ganz genau, was das heißt, zur Welt kommen. Die wissen ganz genau, dass es nicht ausreicht, nur einmal im Jahr 3 Tage Weihnachten zu feiern und ansonsten lebt man so, als ob Jesus nicht geboren gewesen wäre. Das ist nämlich die geistliche Herausforderung des Weihnachtsfestes. Und diese geistliche Herausforderung, die ist in Jerusalem vielleicht noch viel dichter zu merken als hier bei uns in München. Denn je näher ich dran bin an einem historischen Geschehen, umso dichter prallen manchmal auch die unterschiedlichen Meinungen aufeinander. Und wenn ein Christ in Jerusalem am Heiligen Abend aus dieser deutschen evangelischen Erlöserkirche herausgeht und dreht sich einmal um, dann steht er im arabischen Suk. Und die Mehrzahl davon feiert kein Weihnachten, weil sie aufgrund des Korans ein anderes Verständnis von Jesus haben. Das ist alles viel dichter dort. Das ist sozusagen straßenweise kann ich das erleben. Und da ist das schon die Herausforderung, auch wirklich eine geistliche Herausforderung. Was hat jetzt diese Liebe Gottes, die ich ja am Heiligabend erleben durfte, in der Geburt des Sohnes Jesus Christus, was hat jetzt diese Liebe Gottes mir das ganze Jahr über zu sagen? Und hier bringt Jesaja 61 doch sehr konkrete Beispiele. Und Jesus Christus hat ja diesen Bibelabschnitt einmal sogar aufgenommen. Er hat ihn wörtlich gelesen. Im Lukas-Evangelium steht dieser Bibelabschnitt. Und hat es auf sich bezogen. Das ist seine Sendung, das ist sein Auftrag. Über Weihnachten hinaus, er ging genauso in diese Welt hinein. Er hat genauso gehandelt, wie es hier steht. Und deswegen ist das auch das Spannende, diese Aussagen auf unser persönliches Leben, auf unsere Gemeinde, auf unsere Existenz, auf unser Dasein hier in Leim oder in München oder in den Vororten zu übertragen. Was heißt das? Der Geist Gottes ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Was heißt das für uns 2020? Deswegen auch da wieder dieser Versuch, einfach mit diesem kleinen Blatt, aber nicht so wie jetzt letzten Sonntag. Letzten Sonntag ist es ja hier ausgefüllt worden, weil es mehr ein Rückblick war, ist dann auch hier verbrannt worden. Dieses Mal ist es ja mehr ein Ausblick. Das ist einfach die Bitte, nur jeder das vielleicht mitnimmt und einfach mal in aller Stille zu Hause überlegt, wo sind die Menschen in meinem Umfeld, in meiner Bekanntschaft, in meinem Verein, in meiner Arbeitsstelle, für die ich von Gott her gesehen eine Chance habe, sie genau mit dieser Botschaft in diesem Jahr anzustecken. Dass Christen Menschen sind, die Elenden eine gute Botschaft bringen, die zerbrochene Herzen verbinden, die Gefangenen Freiheit verkündigen, die Gebundenen Hoffnung machen, dass sie frei werden, die Trauernde trösten. Einige von Ihnen werden heute Vormittag das ja in den Nachrichten gehört haben, was gestern Nacht in Südtirol im Ahrntal passiert ist, dass da ein betrunkener Südtiroler mit seinem Sportwagen in eine deutsche Touristengruppe hineingefahren ist, die vor dem Hotel gewartet hat, mit dem Ergebnis in Anführungszeichen, dass es 6 Tote und, glaube ich, 11 Verletzte in dieser deutschen Touristengruppe gegeben hat. Falls Sie das heute Morgen gehört haben, was ging Ihnen als erstes durch den Kopf? Oder durch das Herz? An wen haben Sie zuerst gedacht? An den Unfallverursacher? An die Opfer? An die Angehörigen der Opfer? Und haben Sie für diese Menschen gebetet, die Ihnen da gerade in diesem Moment durch den Kopf und durch das Herz gejagt sind, bevor die nächste Nachricht vom Nachrichtensprecher wieder verlesen wurde? Vielleicht 25 Sekunden Zeit für diese Nachricht? Was hat Sie da beschäftigt? Ich kann nur sagen, was mir als erstes durch den Kopf ging, ich habe an die Kollegen gedacht. Ist vielleicht jetzt banal, wenn ich sowas sage, aber das ist halt nun mal auch meine Herausforderung. Ich habe an die Kollegen gedacht, die diese 6 Leute zu beerdigen haben jetzt in den nächsten Tagen. Das sind alles Deutsche. Deutsche Touristen, deutsche Pfarrer werden das tun müssen. Wer denn sonst? Und was die wohl sagen werden in dieser Situation? Und ich habe wenigstens da ein stilles Gebet, auch im Blick auf die Kollegen, zu Gott geschickt, dass er, Jesus Christus, ihnen Weisheit gibt. Denn man kann auf der einen und auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen in solch einer Kasualsituation. Ich kann das auch nur so als Gebetsanliegen einfach nennen. Das kann manchmal sehr nahe kommen. Wir haben auf dem Wochenplan heute, stehen da immer die Bestattungen auch, die gehalten werden. Das sind ja immer Trauergottesdienste. Und am 30. Dezember hatten wir einen Trauergottesdienst im Waldfriedhof. Das war mein letzter Gottesdienst im vergangenen Jahr gewesen. Und da ist ein Mann bestattet worden. Den Namen kann ja jeder lesen, steht ja auch auf dem Wochenplan. 66 Jahre. Und die Mutter lebt noch. Und die Mutter kennen auch einige von ihnen. Weil die offensichtlich jahrelang im Seniorenkreis aktiv mitgearbeitet und mitgewirkt hat. Jetzt wohnt sie nicht mehr in Leim, sondern in Pasing in einem Altenheim. Sie ist 104 Jahre alt. Und sie war bei diesem Trauergottesdienst da, weil der Bruder des Verstorbenen sie aus dem Altenheim abgeholt hat. Und da sitzt eine 104-Jährige in einem Friedhofsgebäude am Waldfriedhof und nimmt Abschied von ihrem Sohn. Trauernde trösten, Jesaja 61. Ich war dankbar, das sage ich jetzt einfach mal persönlich, ich war dankbar, dass wenigstens ein Ehepaar aus unserer Gemeinde bei diesem Gottesdienst anwesend war. Das wäre für mich sehr traurig gewesen. Wenn eine ältere Frau, die Jahre, Jahrzehnte lang hier in der Paul-Gerhardt-Gemeinde anwesend war, die sich aktiv beteiligt hatte, wenn die bei der Verabschiedung von ihrem Sohn ohne Paul Gerhardt da gewesen wäre. Das sind die geistlichen Herausforderungen, liebe Gemeinde. Und das können nicht wir als Hauptamtliche einfach abdecken. Sind wir noch so offen, auch für diese Ereignisse, nehmen wir das noch wahr, wenn in unserer Nachbarschaft Menschen sterben? Ist uns das noch wichtig, auch als geistliches Anliegen, Trost weiterzutragen? Und das gilt ja nicht nur für den Trauergottesdienst. Es gibt ein Trauerjahr. Wenn ich das weiß, dass in der Nachbarschaft jemand verstorben ist, dann habe ich ein Jahr lang Zeit, einen Trauerbesuch zu machen. Das muss nicht alles vorher sein. Absolut nicht. Trauer und Trauerprozess hat ganz viel mit gelebter Zeit zu tun. Aber es braucht die geistliche Sichtweise, dass mir das noch wichtig ist. Und es gibt bei den Marburger Medien so schöne, wertvolle Karten, die kann man sich zuschicken lassen, kostenlos. Da einen kleinen Gruß der Anteilnahme draufschreiben und dann bei passender Gelegenheit mal da vorbeikommen. Und ich merke das schon auch, wenn ich Besuche mache. Ich bin jetzt ja dann bald 5 Jahre da und habe ja so meinen Jahresrhythmus im Besuchen von Menschen. Und ich erlebe das immer wieder, dass ich bei Menschen vielleicht inzwischen ja bald das 5. Mal auftauche, wenn ich jedes Jahr einmal komme. Und dann ist plötzlich die Situation völlig anders als das letzte Jahr, weil in der Zwischenzeit zum Beispiel ein Ehepartner verstorben ist. Und wir haben das gar nicht mitgekriegt, weil dieser Ehepartner katholisch war. Das erfahren wir nicht. Und ich stehe dann vor der Türe, habe noch eine lebenslustige Dame aus dem letzten Jahr sozusagen im Hinterkopf oder in meiner persönlichen Kartei stehen und komme dann an den Wohnungstür, will zum Geburtstag gratulieren und mich begrüßt eine Dame, die sagt, nix Geburtstag, dieses Jahr wird nicht gefeiert, mein Mann ist vor 2 Monaten verstorben. Trauernde trösten. Oder ein anderes Beispiel, es gibt x-beliebige Beispiele, auch da wieder Geburtstagsgruß vor der Türe, auch da wieder diese Aussage, es wird dieses Jahr kein Geburtstag gefeiert, mein Mann liegt mit der 3. Chemo im Krankenhaus. Den Elenden gute Botschaft bringen? Es braucht nur ein bisschen Fantasie, ein bisschen Liebe, um sie hier einspuren zu lassen. Das soll kein Leistungsdruck jetzt werden. Ich will niemandem irgendein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte nur aufzeigen, was möglich ist, wenn ich innerlich dafür wach bin, wenn ich mir vom Heiligen Geist, das ist dieser Geist, der genau hier hineinwirkt, wenn ich mir vom Heiligen Geist diese Sichtweise für mein persönliches Leben für das Jahr 2020 schenken lasse. Und wenn ich dafür offen bin, wird mir Gott Türen öffnen. Werde ich Menschen in meiner Nachbarschaft, in meinem Beruf erleben, die dafür dankbar sind. Ohne jeglichen Leistungsdruck. Es ist alles das Wirken des Heiligen Geistes. Oder eine andere Möglichkeit ist, nächste Woche beginnt sie ja, die Allianz Gebetswoche. Einfach mal jemanden zu dieser Allianz Gebetswoche mit einzuladen, zu sagen, ich gehe hin, weil mir das Gebet ganz wichtig geworden ist, ganz persönlich wichtig ist, komm doch einfach mal mit. Und wenn du es nicht gewohnt bist, laut zu beten, dann bete einfach im Stillen mit. Ist doch kein Problem. Was ist denn eigentlich Schlimmes daran, wenn Christen sich zum Beten versammeln? Ich muss mich doch dafür nicht rechtfertigen. Ich kann doch damit offensiv herumgehen und kann Menschen dazu einladen. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich habe mal einer Mitarbeiterin aus unserer Gemeinde Mut gemacht, in ihrem beruflichen Umfeld da einfach Leute dazu einzuladen. Damit die mal wissen, was ihre Firma eigentlich heißt. Das ist eine große Automobilfirma, die hier in München ansässig ist. Und es ist nur ein Gerücht, dass diese drei Buchstaben der Abkürzung nach den bayerischen Motorenwerken gegründet wurden. Das stimmt überhaupt nicht. Die Begründer, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg diese Autofirma in nie geahnte Höhen hineingeführt haben, die haben nämlich Anklang genommen an der Allianz Gebetswoche. Und deswegen haben sie ihre Firma BMW genannt, Bet mal wieder. Und das ist doch eine ungeahnte Möglichkeit, hier Leute anzusprechen. Sie kennen bestimmt irgendeinen von diesen vielen Mitarbeitern. Kommen Sie einfach da mit und sagen Sie, genau deswegen heißt deine Firma so, komm doch mal vorbei. Und wenn Sie sich vom Heiligen Geist führen lassen, fallen Ihnen noch viel mehr verrückte Dinge ein. Das kann ich Ihnen jetzt auch schon versprechen. Okay, also einfach ein bisschen so, nur ein bisschen auf die Spur kommen. Es braucht keinen riesengroßen Etat, man braucht nicht Tausende von Euro für sowas. Es braucht einfach ein bisschen ein Herz, das von dieser Liebe dieses menschgewordenen Gottes entzündet ist. Das sich nicht nur um sich selber und um das eigene Wohlbefinden dreht, sondern das bereit ist, in der Kraft des Heiligen Geistes sich hinaussenden zu lassen. Hinaussenden heißt vielleicht 3 Meter neben meiner Wohnungstüre. Das ist auch schon hinaus. Um da ein Zeuge des lebendigen Gottes zu sein. Ich habe hinten so einen kleinen Bistrotisch aufgestellt. Da sind noch ein paar Möglichkeiten. Das sind wirklich so manchmal so ganz einfache Dinge. Ich hatte am 30. Dezember einen Friseurtermin, früh um 7.15 Uhr. Das war der einzige Termin, der vor Silvester noch frei gewesen ist. Und bin dann dahin und ich kenne ja diese Dame inzwischen auch schon und die redet immer gerne und ich höre dann auch zu und so. Und dann hat sie mal erzählt, ja, sie müssen mal wieder bei einem katholischen Pfarrer in Steinebach am Ammersee vorbeischauen, weil sie da schon lange nicht mehr war. Also da kommen wir auch mal auf solche Themen. Und ich habe ihr dann, sie hat mir dann so ein kleines Shampoo geschenkt, also als Geschenk für den Jahreswechsel. Und ich dachte mir, ich schenke ihr auch was. Und habe ihr diesen Kalender geschenkt, Life is more. Dann habe ich einen Tag vorher bei der Agape für 1 Euro abgestaubt auf Spendenbasis. Also, und solche Sachen einfach nur, einfach dafür offen sein. Es gibt so viele grandiose Gelegenheiten im Alltag, das zu erfahren, was Jesaja hier geschrieben hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.